Mein Thema ist heute starker Glaube. Ach, ich habe mein Ding vergessen. Und möchte vielleicht noch erinnern, wir hatten die erste Predigt in diesem Jahr, war Entscheidungen treffen. Und dann hatten wir letzten Sonntag das Thema Jüngerschaft. Und jetzt kommt starker Glaube. Das baut so aufeinander auf. Du wirst keinen starken Glauben haben, wenn du diese Themen davor nicht beherzigst. Also Jüngerschaft und Glaube gehört zusammen. Wenn du nicht in Jüngerschaft bist, wirst du auch nicht einen starken Glauben haben. So, ich bin so erstaunt, wie viele Menschen so Angst haben vor der Zukunft. Kennt ihr das? Wenn man so in die Nachrichten guckt, ne, das ist schon gruselig, was einem da so begegnet. Ne? Umweltkatastrophen überall. Die Frage ist, geht die Welt bald unter? Ne? Wir erwarten diesen Sturm, ne? Da, viele sind ja heute schon nicht da. Diese Angst, was kommt da auf mich zu, was ich nicht beherrschen kann, wenn wir an diese Coronaviren denken, ne? Was kommen da für Viren auf uns zu? Wir verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Ja, Kriege, Naturkatastrophen überall, der Staat beutet uns aus, da können wir machen, was wir wollen. Es ist halt so. Und die Frage ist, wie können wir da noch glauben, dass Gott unsere Gebete erhört? Es wird ja doch hier und da immer schlimmer. Mir sagen manche in der Beratungspraxis, ich schaue schon gar keine Nachrichten mehr, weil das so anstrengend ist und meine Angst wird nur noch größer. Und die Frage ist, wie können wir glauben in so einer Welt, wo es immer schlimmer wird? Manchmal ist ja die Werbung dazwischen dann ganz schön entspannt, ne? Ne, so, ach, alles easy, du brauchst nur kaufen, dann geht's dir gut und so weiter. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn alles locker geht. Ne, so, wenn alles wunderbar geht, du hast einen Job, du hast dein Gehalt, du hast eine gute Ehe, Kinder entwickeln sich gut, dann zu glauben, das ist nicht so schwer. Aber können wir auch glauben, wenn es drunter und drüber geht? Wenn es wirklich alles anders läuft, als wir uns das denken? Wenn die Türen, vor denen wir stehen, einfach nicht aufgehen? Können wir dann glauben, wenn ich bete und nichts bewegt sich? Wenn ich mich in meiner Ehe bemühe und trotzdem passiert es nicht, was ich mir so vorstelle, kann ich dann noch glauben? Ich habe zwar einen Zuspruch von Gott bekommen, aber nichts bewegt sich. Kennt irgendjemand so eine Situation? Ja, einer, gut. Okay, einer, also Oliver, ich predige heute nur zu dir. Also man betet und betet und alles sieht danach aus, als wenn Gott nicht wirkt. Und wenn wir ein kleines Zeichen von Gott bekämen, dass er was tut, dann könnten wir ja glauben. Das ist ja dann alles nicht so schlimm. Aber wenn dieses Zeichen ausbleibt, wenn du nicht sehen kannst, was du glaubst, dann wird es schwierig. Ja? Du betest und nichts zeigt sich. Und oft ist das so, bevor Gott wirkt, ist erstmal Funkstille. Kennt ihr bestimmt. Du betest und auf einmal ist Funkstille. Es passiert null. Vielleicht sogar wird es noch schlimmer, obwohl du betest. Ja? Aber alles, was wir sehen können, dazu brauchen wir keinen Glauben. Stimmt doch, ne? Alles, was wir sehen können, dazu brauchen wir keinen Glauben mehr. Der Test beginnt da, wo wir noch nicht mal ein Zeichen sehen, dass Gott wirkt. Das ist dann ganz gruselig, aber in der Funkstille kommen unsere Zweifel hoch. Das Schwierigste ist, wenn also alles still ist und sich nichts bewegt. Und die Frage ist, lohnt es sich dann noch weiter zu beten, wenn sich doch gar nichts bewegt, wenn doch alles so bleibt, wie es ist? Kennt ihr das, dass dann so Zweifel sind und man denkt, mache ich alles richtig? Ich bete und es wird nur noch schlimmer. Will Gott überhaupt, dass ich dafür bete? Diese Zweifel kommen. Jakobus 1, Vers 8. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. So, und das ist die Stelle, wo viele aufhören zu beten. Weil alles schlimmer wird und es bewegt sich nicht, Gott spricht nicht. An dieser Stelle geben viele Leute auf und legen ihren Glauben beiseite. Dafür, wo sie jahrelang vielleicht für gebetet haben, sagen sie, okay, ich habe es versucht, Gott hat nicht gewirkt, und dann legen sie ihren Glauben beiseite. Nur weil wir nichts sehen, heißt es nicht, dass Gott nicht wirkt. Hinter diesem Vorhang des Nichtsehens, so müsst ihr euch das vorstellen, es ist ein Vorhang davor, hinter diesem Vorhang des Nichtsehens, da passiert was. Gott wirkt hinter diesem Vorhang. Aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir können nicht sehen, wie Gott gerade, wenn wir für einen Menschen beten, wie er gerade an dem Herzen des anderen Menschen wirkt. Das können wir nicht sehen. Wir können auch nicht sehen, wie Gott vielleicht seine Engel in bestimmte Situationen hineinschickt. Das wissen wir ja gar nicht. Also während wir beten, passiert etwas, nur wir sehen es nicht. Und deshalb ist es nicht richtig, wenn wir dann aufhören zu beten. Wir sehen oft nichts, aber wir müssen uns bewusst machen, unser Gebetsanliegen ist wie in so einem Kokon, von so einer Raupe, so ein Kokon, in so einem Kokonzustand. Und irgendwann schlüpft dieser Schmetterling raus. Aber nicht zu unserer Zeit, sondern zu Gottes Zeit. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich lese zurzeit gerade Jakob und mich begeistert diese Geschichte. Er ist auf dem Weg zu Laban, Laban seinem Onkel, flieht von seiner Familie da. Und da lesen wir in 1. Mose 18, Vers 14. Das Land, da spricht Gott zu Jakob, als er da so auf seinem Stein liegt, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Das war das erste Mal für Jakob, dass er weg von Papa und Mama war. Und die jungen Leute, ihr kennt das, wie schwierig das ist, so das Haus verlassen der Eltern. Der hatte da schon ziemlich Schiss. Das erste Mal weg von Papa und Mama. Und dann gibt Gott ihm eine Zusage. Und drei Kapitel später, 1. Mose 31, Vers 3, da sagt Gott zu Jakob: Kehr zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein, ziehe wieder in deiner Väter Land. Wisst ihr, wie viele Jahre dazwischen liegen? Wer weiß das? Was sagst du? 15? Okay. Wer gibt mehr oder weniger? Wie viele Jahre? Es sind drei Kapitel nur dazwischen. Wie viel? Genau. 20 Jahre. Jetzt überleg mal, drei Kapitel, nur weiter. 20 Jahre liegen dazwischen. Und dann sieht er seinen Vater wieder. Die Frage, die wir uns wirklich stellen sollten: Sind wir entmutigt und ziehen wir uns zurück, weil wir nicht sehen, was wir beten? Es zählt nicht, was wir sehen, sondern es zählt das, was Gott gesagt hat. Wer von euch betet schon 20 Jahre für eine Sache? Okay? Sehr gut. Sehr gut. Möchte ich euch alle ermutigen, und noch weiter zu beten. Also, wenn wir im Glauben stehen bleiben, wenn wir unseren Glauben nicht über Bord werfen, dann geschieht etwas. Und manchmal kann Gott einfach noch nicht wirken, weil vielleicht die betreffende Person noch gar nicht bereit ist. Das hängt ja nicht nur von dir ab, das hängt ja auch von den Umständen ab. Ja, es kann sein, dass die Person, für die du betest, noch gar nicht so weit ist, oder irgendwelche Hindernisse sind noch da. Die müssen erst ausgeräumt werden. Deshalb ist es ganz wichtig, auch im Gebet rauszuhören: Herr, wie soll ich jetzt beten? Nicht einfach nur, Herr, begegne dieser Person oder was, sondern dass du hörst, was der Heilige Geist dir sagt. Meinetwegen, da sind Hindernisse. Bete, dass diese Hindernisse ausgeräumt werden und, und. Also dieses hörend Beten, das ist so entscheidend. Und manchmal kann er auch nicht wirken, weil wir selber noch nicht die Reife haben. Also ich muss sagen, je länger ich bete, desto mehr merke ich, wo ich noch Veränderung brauche. Also ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht müde werden im Gutes tun. Wenn wir nicht müde werden und nicht auf das schauen, was wir vor Augen haben, sondern auf das, was er verheißen hat. Das ist das Entscheidende. Was hat Gott gesagt? Dann werden wir auch ernten, was wir glauben. Ich habe euch mal ein Tier mitgebracht per PowerPoint, das wirklich im Glauben agiert. Johannes 20, Vers 29, nochmal, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wisst ihr, wie lange der Adler brütet? Irgendeine Ahnung, so? Entschuldigung. Nee, so, da werden die gammelig, glaube ich. Nein? Ja, es ist, entschuldige, es kam jetzt so lustig raus. Nein, 45 Tage, aber das ist auch schon lange, 45 Tage. Also der fängt an zu brüten, ohne was zu hören. Ja? Ohne irgendeine Reaktion brütet er. Und Mutter Adler könnte jetzt sagen, also ich höre jetzt auf zu brüten. Die anderen, die fliegen da alle rum und ich sitze hier die ganze Zeit auf den Eiern, tut sich nichts. Ne, also, was soll ich, da bewegt sich doch gar nichts, ich höre nichts. Aber sie brütet, obwohl sie nichts hört. Also, man könnte jetzt sagen, nach 10 Tagen, jetzt reicht's, ne? So, meine Güte, ich will da auch mein Leben genießen und ne, ich will da auch mal was erleben. Ne? Versucht euch da mal reinzudenken. Du sitzt da auf den Eiern, da tut sich nichts. Und du kannst ja nicht Handy lesen oder Fernsehen gucken oder du sitzt da auf den Eiern stundenlang. Klar wechselt sie sich dann mit dem Herrn Adler ab, aber es ist alles wie tot. Wir Frauen, wenn wir schwanger waren, wir spürten sofort, ich bin schwanger, alles ändert sich plötzlich, keiner sieht das Baby, aber wir Frauen, wir wissen, da tut sich was. Das ging bei uns Frauen. Aber jetzt hier bei Mutter Adler, also zu brüten, ohne zu wissen, was da drin ist, ist schon ein Glaubensakt, ja? Also du brauchst Glauben. Und wenn wir beten, müssen wir die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, die müssen wir ausbrüten, bis die Geburt kommt. Wir danken Gott für etwas, was er geben wird, was wir noch nicht sehen. Und während wir geistlich brüten, entwickelt sich unser Glaube. Und das ist attraktiv. Christen, die keinen Glauben haben, das ist nicht so attraktiv. Das ist religiös. Aber die einen lebendigen Glauben haben, das ist immer attraktiv. Auch wenn wir nichts sehen. Mutter Adler könnte jetzt sagen, nach 20 Tagen, also jetzt reicht's. Also jetzt, ich habe wirklich mich bemüht. 20 Tage muss doch reichen. Nein, sie denkt nicht, hier passiert nichts, ich verschwende hier meine Zeit. Gott hat was in den Adler hineingelegt und der spürt, da ist was drin und ich muss es so lange bebrüten, bis es raus ist, bis es sich entwickelt hat. Egal, welche Verheißung wir von Gott bekommen haben, wir dürfen nicht auf die Umstände schauen. Ich möchte uns da wirklich dringend ermutigen, nicht auf die Umstände zu schauen, die uns erzählen wollen, hier passiert nichts. So nach dem Motto, das, was du ausbrütest, ist schon lange tot. Nein, das ist nicht so. Wenn du von Gott was empfangen hast, brüte so lange, bis es durch ist. Wir hatten 2002, vielleicht erinnert ihr euch, die schon länger da sind, hatten wir hier einen Propheten, der gesagt hat, dass wir für die Kirchen beten sollen. Einige von euch haben das mitgekriegt. Egal, ob wir hinter allem stehen, was sie sagen, wir sollten sie segnen. Das haben wir 18 Jahre getan. 18 Jahre treu diese Kirchen gesegnet. Und auf einmal öffnet sich eine Tür. Und wir sind dabei, mit den anderen Kirchen zusammen so eine Art Gottesdienst zu gestalten. 18 Jahre. Und wir werden das auch weiter tun. Ja? Also, es ist lang, aber Gott tut was. Und dann irgendeiner, wir treffen uns ja da so mit den Pastoren, und der eine, das war ja auch in der Zeitung, habt ihr vielleicht gelesen, und der Pastor erzählte, in Aachen ist er angesprochen worden, was ist denn in Kempen los? Überall schließen die Kirchen, und bei euch, ihr baut da noch was auf? Wahnsinn, ja? Weil gebetet wurde. Ja, das ist so entscheidend. Nur weil wir noch nichts sehen, bedeutet es nicht, dass etwas nicht, dass da nichts passiert. Das will uns der Feind einreden. Während wir im Glauben beten, wächst unsere Verheißung in der unsichtbaren Welt. Da passiert was in der unsichtbaren Welt. Da wächst etwas in der unsichtbaren Welt. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Da findet eine Entwicklung statt. Gott wirkt im Verborgenen. Es findet eine geistliche Bewegung statt, auch wenn wir das nicht sehen. Wenn wir sehen würden, was Gott gerade durch unser Gebet tut, dann würde sich ja unser Glaube gar nicht entwickeln. Gerade wenn wir nichts sehen, entwickelt sich unser Glaube. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unser Reden, sondern der Glaube. Wir müssen lernen zu glauben, auch wenn wir nichts sehen. Auch wenn um uns herum alles tot aussieht, wenn wir denken, Gott hört uns nicht. Nein, was er zugesagt hat, das hält er. Seid ihr noch bei mir? Versteht ihr das? Ja? Ja? Also nochmal, bis zum 45. Tag sieht die Adlerdame nichts. Gar nichts. Sie hört nichts und trotzdem brütet sie weiter. Und egal, was wir jetzt wahrnehmen beim Gebet und was nicht, wenn wir das durchbrüten, was er uns verheißen hat, dann kommt die Geburt. So, vielleicht hast du schon aufgegeben, dass er eingreifen wird, aber Gott möchte dich heute Morgen ermutigen, geh zurück zu deinen Gebetseiern. Ja? Ja, ich habe das mal vor Jahren von Gott bekommen. Du brütest gerade was aus, und wenn du weiter brütest, wird da etwas geschehen. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, geh zurück zu deinen Gebetseiern. Lass dich nicht von den Umständen irritieren. Wir müssen lernen, durch Glauben zu leben und nicht durch das, was wir sehen. Mich motiviert immer so diese Geschichte von Isaak. Isaak hat 20 Jahre darauf gewartet, dass er ein Kind bekommt. 20 Jahre. Sein erstes Kind. Abraham hat auch 20 Jahre, ne? 20 Jahre gewartet, bis er sein Kind bekommt. Also wir müssen lernen, unseren Teil zu tun, damit Gott seinen Teil tut. Ora et labora. Manche, die beten immer nur, das ist Religiosität. Sondern was soll ich tun, damit du wirken kannst? Ja? Und wir denken oft, das ist tot, wofür wir beten, weil wir kein Leben drin sehen. Aber schaut euch mal die Bäume an. Also bei uns sehen die jetzt ein bisschen anders aus. Aber guckt euch den Baum an zum Beispiel. Die sehen aus wie tot jetzt im Winter. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass da mal Grün reinkommt und dass das so richtig schön ist. Im Moment sieht alles so ein bisschen tot aus. Aber da ist Leben drin. Auch in dem, wo du betest, ist Leben drin. Wir werden herausgefordert, den Kampf des Glaubens zu kämpfen, und Leute werden dich dann ansprechen und sagen, wie kannst du in dieser Situation so gelassen sein, so ruhig sein? Und dann kannst du sagen, ich habe eine Verheißung in mir. Und Gott hat gesagt, es wird geschehen. Und ich weiß, wenn Gott das sagt, wird es geschehen. Ich weiß die Zeit nicht, aber er wird für mich sorgen. Wir haben ja auch, wie ihr wisst, einige Notsituation in unserer Familie, und wir haben eine Zeit lang jeden Abend es gibt ja diese Hörbibel, ne? Diesen Bibelvers, den Gott uns verheißen hat, vorm Einschlafen haben wir uns den zusprechen lassen, immer wieder in unsere Seele rein, gesagt, Herr, wir glauben das, was du gesagt hast, und dann kannst du gut einschlafen. Also es gibt heute tolle Möglichkeiten, sich diese Verheißung Gottes zusprechen zu lassen. So, Paulus ermutigt die Gemeinde, immer wieder stark zu sein und fest im Glauben zu sein. Wie sieht dieses Brüten denn konkret aus? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wir brüten und glauben, dass da Leben rausschlüpft. Glauben heißt mit den Augen Gottes sehen. Ganz wichtiger Satz. Nicht mit dem Verstand, nicht mit der Seele, sondern mit den Augen Gottes sehen. Und da könnt ihr beten, sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich mit deinen Augen diese Situation betrachte. Nicht aus meiner Sicht, sondern mit deinen Augen. Wichtig ist, dass wir unsere Welt, unsere Umstände nicht mit den natürlichen Augen betrachten und beurteilen, sondern mit den Augen Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist Ermutigung drin. Und der zweite Punkt, Glauben bedeutet auch warten können, bis Gott eingreift. Wir sind ja in so einer Instant-Gesellschaft, alles muss schnell gehen und wenn es nicht schnell geht, dann ist es nichts. Aber dieses Warten können. Manchmal erhört Gott nicht sofort, weil er an unserem Charakter arbeiten muss. Hören wir nicht so gerne, aber es ist so. Ja, er muss erstmal uns verändern. Es könnte ja sein, dass wir mit den veränderten Umständen gar nicht umgehen können. Ja, also muss er erstmal dich verändern, damit er dann die Umstände verändern kann. Gott ist ein ganz toller Pädagoge, ein ganz toller Vater und er sieht dich durch und durch. Und deshalb muss er oft uns verändern. Und er hat seine Zeiten. In Prediger 3, Vers 11 steht, das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Also wir meinen immer, dass Gott sofort wirken muss oder uns sofort den Druck, unter dem wir stehen, wegnehmen muss. Aber er weiß ganz genau, was gut für dich ist. Und er weiß auch, wann er dir den Druck wegnehmen muss. Wir meinen immer, gut ist, wenn Gott sofort wirkt. Das ist aber nicht so. Und ich bin froh, dass Gott bei mir manchmal viel später gewirkt hat, als ich es gewollt habe. Aber ich wäre völlig überfordert gewesen, wenn er sofort eingegriffen hätte. So, ich möchte euch nochmal ermutigen, wie brütet man? Das ist ganz wichtig, weil das ist nicht immer, ich sag mal, viele wissen nicht, wie das geht. Wenn du brütest, wer brütet überhaupt von euch? Ist irgendjemand, der brütet? Einer, zwei, drei. Drei Leute, die brüten, vier. Okay, für die vier predige ich jetzt. Wie brüte ich? Wenn ich brüte, kann ich ja nicht weg. Ich muss ja da bleiben. Ich kann ja nicht sagen, alle zwei Tage brüte ich oder einmal die Woche oder so. Ich bin dabei. Ich sage, ich tue es. Ich nehme die Verantwortung für diese Situation. Herr, hier bin ich. Ich habe mich entschieden. Ich brüte für diese Sache. Und ich werde erst aufstehen, wenn es durch ist. Dann nimmst du dir ein Heftchen, ein Buch, irgendwas und dann schreibst du auf, was passiert, während du brütest. Ganz, ganz wichtig. In deiner Brütezeit passiert etwas. Schreibe auf, was passiert, während du wartest. Diese Zeit des Brütens, des Wartens ist die Zeit, die deinen Glauben stärkt. In dieser Zeit können wir wirklich nicht weg. Wir müssen von Gott hören. Und Gott möchte in dieser Zeit zu uns sprechen. Und das, was er sagt, schreib es auf. Ganz wichtig. Du lernst so viel über dich selber. Du erkennst in dieser Zeit, wer du bist. Das ist die beste Therapie, die es gibt. Du erkennst, wer du bist. Haltungen werden sichtbar. In der zweiten Brütphase ist die Zeit des Lernens. Du lernst dich selber kennen. Gott geht mit dir in deine Motivation. Und Gott hat mehr Interesse an deinem Charakter als an deinem Wohlfühlen. Den Charakter nimmst du mit in den Himmel, das Wohlfühlen nicht. Also wer brütet, wird auch verändert und der Charakter wird verändert. Und der Charakter entscheidet dann auch, ob Gott dir was anvertrauen kann oder nicht. Es ist immer die Frage, kann Gott dir Menschen anvertrauen? Kann Gott dir irgendwas anvertrauen? Und es ist wichtig, dass wir uns erinnern können an die Wege Gottes, die er mit uns gegangen ist. Ich hatte mal eine ganz schwere Zeit. Die Aufzeichnungen, die haben mich über Wasser gehalten. Nicht das Wort Gottes. Solche Zeiten gibt es auch. Es gibt auch Zeiten, wo dich das Wort Gottes anklagt. Du hast das nicht, du hast das nicht. Solche Zeiten gibt es auch. Dann wirst du richtig angegriffen von Satan. Und da wusste ich, dass diese Zeiten des Brütens, da war Gott, hier hat er gehört, hier hat er das gemacht. Die haben mich wieder hochgeholt. Ja? Je höher du kommst, desto größer die Anfechtung. Also dein Wohlfühlen ist nicht das Entscheidende, sondern der Charakter. Und das ist wichtig, dass wir uns erinnern. Vergiss nicht, was dir Gutes getan wurde, sagt die Bibel. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur ein tolles Leben haben, sondern die Lektionen, die Gott uns in den Weg stellt, dass wir sie lernen. Psalm 119, Vers 33. Weise mir, Herr, den Weg deiner Gesetze. Ich will ihn bewahren bis ans Ende. Und ich bin so erstaunt, mir erzählen manchmal die Leute, was sie so alles erleben und merken gar nicht, dass Gott zu ihnen redet. Dann hatten sie einen Traum, dann hat ein Mensch ihnen was gesagt, dann haben Worte sie irgendwie angesprochen in der Predigt oder so, Umstände haben sich plötzlich geregelt. Ich sage, hallo, du erzählst mir die ganze Zeit, wie Gott zu dir gesprochen hat, und sie haben es gar nicht gemerkt. Ja? Oder hier habe ich Energie bekommen oder so. Dieses zu merken, das war jetzt Gott. Das kann man lernen wahrzunehmen. Ich kann aber auch so einen schnellen Lebensrhythmus haben, dass ich das rauscht so an mir vorbei und ich merke das gar nicht mehr. Der dritte Punkt, wie ich brüten kann, verhalte sich so, als hättest du schon empfangen. Kennt ihr so, dass Leute immer jammern und jammern und jammern. Das klappt nicht und dies ist nicht und machen sich Sorgen über alles Mögliche. Herr, warum hilfst du nicht? Und Gott hat mich vergessen und dieses Geknatsche. Hier natürlich nicht in der Gemeinde, aber woanders gibt es die. Ja? Wenn wir das tun und auch solchen Menschen zuhören, dann schrumpft unser Glaube. Das ist ganz wichtig. Davon müssen wir uns distanzieren. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt, dann wird es euch zuteil. Also verhalte dich so, als wenn du es schon hast. Nicht im religiösen Geist, so nach dem Motto, jetzt muss ich so reden, aber mein Herz ist anders. Das kannst du nur so aussprechen, wenn du gebrütet hast. Dann kannst du es. Im geistlichen Bereich ist die Sache aus Gottes Sicht zu betrachten. Ja, es ist im Geistlichen ist es schon geregelt, wenn du es im Willen Gottes, wenn du im Willen Gottes betest, dann ist es aus Gottes Sicht schon erledigt. Es ist schon gemacht aus Gottes Sicht. Und es ist ein Akt des Glaubens, sich so zu verhalten, so nach dem Motto, ich habe mit Gott darüber gesprochen, er wird sich darum kümmern, ich weiß es. So, und der vierte Punkt ist, wir reden immer so, wie wir glauben. Hast du dich da auch schon mal beobachtet? Wir reden so, wie wir glauben. 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Also es geht hier jetzt nicht um egoistische Wünsche, davon rede ich nicht. Es geht darum, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Ich drücke meinen Glauben damit aus, dass ich Gott danke für das, was er tun wird. Ich fange an zu danken. Ich sehe das Gute. Ich spreche aus, was er verheißen hat. Ich sage Danke, bevor es schon da ist. Ich finde das interessant, wenn jemand so sagt, ich bin schwanger, ist ja heute so, dann nach 4 Wochen weiß das dann schon die ganze Verwandtschaft. Alle wissen das schon, das Zimmer wird schon erneuert und alle reden nur noch Schwangerschaft, Baby und so weiter, wie heißt es denn und so weiter, aber es ist noch kein Kind da. Aber alle reden schon davon. Wenn ihr mal seht in den Nachrichten, seit Freitag, glaube ich, reden wir über den Orkan, Ne? Wir bereiten uns vor, manche sind heute schon nicht da. Ne? Also es ist noch nichts passiert. Also ich sehe noch nicht viel. Ne? Aber wir reden davon. Mal sehen, wie wird's? Ne? Wenn du das als Christ tust, dann bist du extrem. Ne? Aber die in den Nachrichten, die dürfen das. Schule fällt aus, Kindergarten fällt aus und alles wird hoch. Ich weiß ja nicht, was kommt, ich weiß es nicht. Aber das dürfen die alle. Aber wenn wir im Glauben sprechen, ich finde das so krass, diese Nummer von Abraham, der bekommt dann von Gott die Verheißung, du wirst Vater vieler Nationen sein und du wirst Nachkommen haben. Und er ändert dann seinen Namen von Abram auf Abraham. Und ich habe mir das so vorgestellt, der Abraham sonnt sich da in der Sonne so vor seinem Zelt und dann kommt jemand vorbei da mit seinen Kamelen oder was weiß ich. Hallo, wie heißt du? Abraham. Aha. Hast du Kinder? Nö. Aha. Wie alt bist du denn? 100. Ah ja, und dann ruft die Sarah, Abraham, Vater vieler Kinder. Da denkst du schon, der hat Demenz, ne? Ne? Also jetzt mal ganz sachlich gesehen, ganz normal gesehen, da denkst du, Vater vieler Kinder, 100 Jahre, hat noch kein Kind. Wir lachen darüber. Als wir vor 30 Jahren von Gott bekommen haben, dass Gott hier eine Gemeinde gründen wird und wir sollen da bei sein, wir waren ja vorher noch in anderen Gemeinden und wir haben das sehr korrekt sofort dem Leiter gesagt, wir sind nur vorübergehend hier, wir werden hier in Kempten eine Gemeinde gründen. Aha, wie viel seid ihr denn? Ja, so 6, 8. Also, aha. Und habt ihr eine Institution? Seid ihr mit irgendwas vernetzt? Nö. Aber wir wissen, Gott wird eine Gemeinde hier gründen, das wissen wir bis heute. Und wir haben auch den Zuspruch, dass die Räume zu eng werden. Sieht heute nicht so aus. Aber wir wissen es. Im Geist, ich habe so viel gebrütet in meinem Geist. Ich weiß es. Aber wenn du darüber sprichst, unter Christen, ja, was ist denn, die ist aber extrem. Wie soll denn daraus was werden? Ja, das hat wirklich unseren Glauben beansprucht, zu sagen, nein, wir wissen, es wird geschehen. Ja, wir warten schon seit Jahren, seit über 24 Jahren, aber es wird kommen. Ja. Aber wir haben auch die Verheißung bekommen, es wird langsam passieren. Also von daher, relaxed. Ja. Römer 14, Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Wenn wir jetzt hier den Kokon sehen und es wird ein Schmetterling. Die Natur macht es uns vor. Ja, die macht es uns vor. Wir denken, manches ist tot, aber da ist Leben drin. Ja? Das heißt, Gott spricht von dem, was nicht ist, als wäre es schon. Wenn wir die Geschichte von Petrus anschauen, Petrus war echt ein Loser. Der hat Jesus verraten. Petrus hat diesem Knecht von dem hohen Priester das Ohr abgeschnitten. Und er war ein Heuchler. Der hat als Jude mit den Heiden gegessen in Antiochien. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Wahnsinn, ne? Hätte ja sagen können, also erstmal brauchst du Therapie und was weiß ich, ne? Und Gott sieht immer weiter als wir. Und es zählt nicht, was das Außenleben sagt. Es zählt, was Gott gesagt hat. Und wenn wir brüten, ist immer die Frage, Herr, was willst du mir sagen? Wie siehst du meine Situation? Und das kannst du festhalten, das kannst du aufschreiben. Und dann brütest du. Und wenn es 20 Jahre sind. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ihr seht hier den Samenkorn. Du guckst ja auch nicht jeden zweiten Tag buddelst das wieder aus, guckst, ob der Same noch da drin ist. Nein, der Same geht unten in diese Dunkelheit rein und irgendwann geht er auf. Irgendwann. Und ich möchte mit einem Bibelvers schließen. 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Das kann nur jeder von euch selber machen. Prüf dich mal, lebst du im Glauben oder nur im Reden? Und ich möchte uns fragen, wo hast du deine Gebetseier verlassen? Wo du angefangen hast zu beten und hast aufgegeben, weil du nichts siehst. Gott sucht Beter für sein Anliegen, für seine Verheißung. Und die Frage auch, die wir uns stellen sollten, ist, wofür bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen, dass du sagst, Herr, hier stehe ich, ich übernehme Verantwortung für diesen Bereich, ich möchte hierfür beten, dass hier dein Wille durchkommt, nicht mein Wille, sondern der Wille Gottes. Vielleicht schließen wir einfach mal die Augen, sind kurz vor Gott, ich möchte noch für uns beten.